Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die Lokführer streiken, ohne auch nur mit dem Bahnvorstand zu verhandeln. Die Ärzte streiken ebenfalls, die Bauern protestieren sowieso. Das jetzt schon seit einer Woche. Ein Ende von Protest, Blockade und Wut auf die Ampel ist nicht in Sicht. Ein Protest, den nicht nur rechts außen zu kapern versucht, sondern der auch sehr großen Rückhalt in der Gesamtbevölkerung hat. Der Symbol geworden ist für die Unzufriedenheit mit der Politik der Ampel, für die Sorge um die Lage des Landes und des eigenen Portemonnaies. Dabei ist die Krisenstimmung von 2022, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist und sich die Energiefrage, die Angst vor den kalten Wohnzimmern, die ist ja eigentlich so ziemlich überwunden. Warum also all die Wut, all der Unmut? Darüber habe ich mit dem Politologen Wolfgang Merkel gesprochen. Und ich habe ihn zuerst gefragt, wie er so die Stimmung im Land sieht.
Die Stimmung hat sich aufgeheizt. Wir erleben einen ersten Kulminationspunkt einer längeren Polarisierung in unserer Gesellschaft. Polarisierung heißt, dass die Bürger sich zum einen und Bürgerinnen natürlich entfremden gegenüber den Regierenden oder den politischen Entscheidungseliten, aber auch untereinander. Sie trauen also in zwei Richtungen nicht mehr hinreichend, weder dem politischen Personal noch den Mitbürgern, die andere Einstellungen in wesentlichen Fragen haben.
Woran liegt das?
Wir haben jetzt in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts eine außergewöhnliche Akkumulation von Problemen. Denken Sie an die Klimafrage, an die Migrationsfrage, Krieg und selbst die kleineren Themen wie die Haushaltspolitik sind etwas, die extrem schwer zu lösen sind. Sie sind nicht einmal nationalstaatlich außer der Haushaltsfrage zu lösen, sondern wir bedürfen bei Klima, Migration, Krieg natürlich die Kooperation mit anderen Staaten. Das ist extrem voraussetzungsvoll, gelingt gegenwärtig nicht hinreichend. Es kommt darauf an, dass die Politik, die Politikerinnen und Politiker signalisieren, wir sind dabei, diese Probleme effizient und fair zu lösen. Dann gäbe es ein positiveres Echo aus der Bevölkerung.
Das heißt tatsächlich, dieses ja fast schon erratische Agieren der Ampel ist auch Grund für die Zerstrittenheit, den Protest, den Unmut.
Natürlich. Erstmal ist die Ampel sozusagen aus der Aufbruchstimmung rausgeworfen worden durch das schnelle Aufpoppen dieser Probleme, die ich schon genannt habe. Also eine offensive, progressive Regierung, die Probleme anders anpacken wollte, ist in eine defensive Rolle zurückgedrängt. Und jetzt passiert etwas, was typisch ist für unser Parteiensystem. Die drei unterschiedlichen Parteien haben gewissermaßen einen Parteienwettbewerb innerhalb der Regierung. Jedes Gesetz wird abgeklopft. Was heißt das letztendlich auch für meine eigene Klientel, für meine eigenen Wahlaussichten? Und das schürt Misstrauen innerhalb der Koalition. Und man muss sagen, sie übersetzt das auch in ein manchmal jammervolles Bild von zwei Schritt vorwärts und mindestens einen Schritt zurück.
Das eine ist der Unmut, die Unzufriedenheit. Das andere ist dieser Streit, das Protestieren für die eigenen Partikularinteressen. Sehen wir bei den Ärzten, bei den Lokführern, bei den Bauern. Sind wir eine Partikulargesellschaft geworden?
Ganz so würde ich es nicht sagen. Zunächst ist vollkommen klar, dass in einer pluralistischen Gesellschaft unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Weltanschauungen existieren. Das macht die Demokratie mit aus. Diese Interessen müssen sich äußern können, müssen auf die Straße gehen können. Das ist alles vollkommen klar. Aber die Bundesrepublik Deutschland hat sich insbesondere in den 60er, 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts dadurch ausgezeichnet, dass es so etwas wie eine nicht institutionalisierte, aber faktische Kooperation von Verbänden, dort insbesondere Arbeitgeber, Arbeitnehmer und einen wohlwollenden Schatten des Staates, der das begleitet hat. Wir haben das Korporatismus oder Neokorporatismus genannt. Also das hat so etwas wie das Allgemeininteresse stärker in die Politik hineingeblendet. Und wir haben jetzt in Zeiten der Unsicherheit auch, das muss man dazu sagen, ein besonders radikales Aufploppen von Partikularinteressen. Das ist bei der GTL, bei den Lokführern noch viel stärker, als wir das bei den Bauern beobachten müssen.
Ja, bei den Bauern ist es ja auch tatsächlich so, dass ein sehr großer Teil der Bevölkerung da in irgendeiner Form auch dahinter steht. Ist dieser Protest der Landwirte zum Symbol geworden für die Unzufriedenheit mit der Regierung, mit der Ampel?
Es wird versucht, von Seiten der Opposition das so zu deuten und natürlich erst recht der AfD. Sie merken, ich stottere etwas, weil ich nicht genau das Label für diese Partei finde. Sie ist eine Rechtsaußenpartei, sie ist semi-loyal zur Demokratie. Ob sie gesichert verfassungsfeindlich ist, das darf nicht der Verfassungsschutz feststellen, sondern nur das Bundesverfassungsgericht. Aber schieben wir das beiseite. Natürlich ist die hohe Sichtbarkeit, die mediale Begleitung der Bauernproteste so etwas wie ein allgemeines Symbol der Unzufriedenheit mit der Regierung geworden. Und das darf die Regierung nicht unterschätzen. Sie reagiert meiner Meinung nach falsch, indem sie einmal getroffene Gesetzesvorhaben sang- und klanglos zurückzieht. Das verstärkt den Eindruck, diese Regierung hat keinen eigentlichen Plan, sondern schlüpft erratisch von Position zu Position. Damit verliert man Vertrauen und die Regierung wäre gut beraten, wenn sie nicht auch noch die letzten Vorhaben von Subventionseinsparungen bei den Bauern nicht zurücknehme.
Es ist ja so, dass man bei den Klimaprotesten der letzten Generation in diesem Zusammenhang immer von Erpressung gesprochen hat. Lässt sich die Regierung von den Bauern erpressen?
Ja, erpressen ist zu stark. Es handelt sich auch nicht um eine so großartige Politik. Die Einsparungen sind sehr, sehr übersichtlich. Aber sie hat gewissermaßen Angst davor, dass dieser Funke übergreift, dass die Regierung noch mehr an Zustimmung verliert. Das macht sie anfällig gegenüber den Pressionen, die die Bauern ausüben. Und die Bauern genießen natürlich aufgrund ihres Standes gewissermaßen und die Tatsache, dass sie uns regional versorgen mit unseren Lebensmitteln, eine ganz andere Legitimität, ein ganz anderes Ansehen als jene jungen Leute, die sich auf den Straßen festkleben.
Jetzt ist ja kein Ende dieser Proteste in Sicht. Wo ist da die Grenze zwischen legitimem Protest und Gefährdung des sozialen Friedens?
Die Grenze ist, wie so häufig, gar nicht so einfach zu ziehen. Nochmal, ich glaube nicht, dass die Grenze bisher überschritten worden ist. Es gibt einzelne Auswüchse, wie vielleicht, sobald wir das ganz genau wissen, die zeitweise Freiheitsberaubung unseres Wirtschafts- und Klimaministers. Das sind Auswüchse, die sind nicht zu legitimieren. Aber noch einmal, schauen wir in unsere Nachbarländer, haben wir häufig massiveren Protest, nicht zuletzt von auch den Bauern. Ich meine, die Grenze ist nicht überschritten. Wir haben in anderen Perioden unserer Geschichte massivere Demonstrationen gehabt, Anfang der 80er gegen die Stationierung von nuklearen Mittelstreckenraketen, die Kernkraft, Anti-Kernkraft-Demonstration oder noch früher, 1968. Wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Es sollte gewissermaßen auch Zurückhaltung geübt werden, wenn wir das aus welchem Interesse auch immer ins Uferlose hineinprojizieren und so tun, als wäre das der Finis Germaniae oder das Untergang des Abendlandes. Das ist es nicht. Aber wir haben eine Akkumulation von Unzufriedenheit und Protesten, und die entspricht auch etwas der Akkumulation von ungelösten politischen Problemen.
Was könnte oder was sollte die Bundesregierung denn dafür tun, dass wir wieder etwas mehr Grundkonsens in der Gesellschaft haben?
Ja, wir sehen in Krisenzeiten und in solchen befinden wir uns einen Präferenzwechsel im Bewusstsein der Menschen von der Frage mehr Partizipation, mehr Demokratiewagen hin zu den Ergebnissen. Also die Bürgerinnen und Bürger achten viel mehr auf die Ergebnisse als auf die Tatsache, wie diese zustande gekommen sind. Die Bundesregierung muss klarer verdeutlichen, welches eigentlich ihre Ziele sind und wie sie durchsetzbar sind. Da ist viel Porzellan zerschlagen worden. So einfach wird das in dieser Legislaturperiode möglicherweise nicht gehen. Aber sie muss zeigen, sie bearbeitet diese Probleme, die die Gesellschaft gegenwärtig hat. Sie schlägt effiziente politische Lösungen vor, bearbeitet diese noch einmal und zeigt auch, dass sie fair entscheiden kann. Also es geht nicht nur um Effizienz, sondern um faire Effizienz, die die Bürgerinnen und Bürger mitnimmt und insbesondere jene, die nicht auf der Sonnenseite unserer Gesellschaft stehen, also sagen wir einfach die untere sozioökonomische Hälfte, auf Problemlösungen, faire Problemlösungen kaprizieren, dass die besser kommuniziert werden müssen, das pfeifen die Spatzen von den Dächern.
Wie kommen wir wieder zu sozialem Frieden? Mit effizienten Problemlösungen, unter anderem, sagt der Politologe Wolfgang Merkel.